kommen wir zum Journal Club. Und da habe ich eine Studie mitgebracht. Und entgegen meiner sonstigen Gewohnheiten ist es eine Studie aus dem letzten Jahr. Das liegt daran, dass ich zurzeit viel auf Intensivstationen bin und deswegen mich auch für Studien von der Intensivstation interessiere. Und der Titel der Studie lautet Haloperidol for the Treatment of Delirium in ICU Patients. New England Journal of Medicine 2022. Und Delir ist nun einfach ein häufiges Thema, also je nach deutscher Studie, die man guckt, und natürlich auch nach Auslegung der Intensivstation sind tatsächlich bis zu 50% der Intensivpatientinnen delirant. Und wie therapieren wir so ein Delir am effektivsten? Da gibt es natürlich die Maßnahmen, die nachgewiesen effektiv sind, reorientierende Maßnahmen, also Uhren im Zimmer, Bilder von Angehörigen, die Angehörigen selbst, frühe Mobilisation, strukturierter Tagesablauf und nicht waschen nachts um 3, weil es gerade gut in den Pflegeplan passt. Das sind alles gute Maßnahmen, aber trotzdem, jeder, der schon mal auf Intensivstation gearbeitet hat, es ist alles oft leichter gesagt als getan. Wir brauchen leider dann doch immer wieder Medikamente. Und ein Medikament, was hier immer wieder diskutiert wird, ist Haldol, also Haloperidol. Kommen wir zur Studie. Verblindet, placebo-kontrolliert, 18 ICUs in Dänemark, Finnland, Italien, Spanien und dem United Kingdom. Zeitraum Juni 2018 bis April 2022, also aktuelle Daten, Inklusion, größer 18 Jahre und ein Delir. Und das wurde festgestellt nach dem CAM-ICU. Auf meiner Intensivstation ist das tatsächlich der Score, den wir da auch benutzen, um ein Delir zu identifizieren. Also sehr praxisnah. Exklusionskriterien, antipsychotische Medikamente in der Dauermedikation, Kontraindikation für Haldol, und ein C2-Entzug und eine Sprachbarriere. Finde ich auch praxisnah, weil die Patientinnen sind noch schwerer einzufangen mit dem Delir, wenn du nicht mit denen kommunizieren kannst. Intervention 2,5 Milligramm Haldol IV dreimal täglich und bei Bedarf nochmal 2,5 Milligramm Boli bis maximal 20 Milligramm. Für alle, die mit Haldol nicht so viel arbeiten, das ist eher moderat dosiert. Ich will nicht niedrig sagen, aber man kann das deutlich höher dosieren. Kontrolle ist Nazel und das war, fand ich sehr gut, in baugleichen Ampullen. Also es war wirklich nicht zu erkennen für die Leute, was sie da gegeben haben. Notfallmedikation, falls bevor die Patientinnen sich selbst gefährden, gab es auch. Das waren Alpha-2-Agonisten, also Dextor oder Clonidin, Propofol oder Benzos. Benzos bei Delir ist natürlich so eine Sache, aber es war erlaubt. Outcomes, Primary Outcome, Überlebensrate nach ICU-Entlassung bis 90 Tage. Secondary Outcome, Tage ohne Delir auf ICU, Tage ohne Beatmung, Adverse Events, also irgendwelche Komplikationen und die Menge an Notfallmedikamenten. Kommen wir auch schon zu den Ergebnissen. Erstmal, die Gruppen waren super gleich verteilt. Das war wirklich gut gemacht. Im Durchschnitt 70 Jahre alt, die Patientinnen. 34% nur weiblich. Und 55% hatten hypoaktives Delir. Ich kenne die Daten nicht. Meine Erfahrung, mein Gefühl sagt, dass wir eigentlich noch häufiger mit einem hypoaktiven Delir auf Intensivstationen zu tun haben. Aber hier 55% hypoaktiv, 45% hyperaktiv. Gruppe, Interventionsgruppe, 501 Patientinnen und Nazelgruppe, also Kontrollgruppe, 486 Patientinnen. Und die Ergebnisse kurz zusammengefasst, kein signifikanter Unterschied in irgendeinem der Outcomes. Das heißt, das Haloperidol war nicht besser und hat nicht zu einem längeren Überleben geführt. Die Stärken, ich finde, es ist eine große Studie über knapp 1000 Patientinnen und Patienten. Die Gruppen waren balanciert und es waren wirklich patientenorientierte Outcomes. Schwächen. Es ist völlig unklar, weil mir das mit dem hypoaktiven Delir aufgefallen ist, habe ich geguckt, ob irgendwie klar war, wie die das unterschieden haben. Wann ist es ein hypoaktives, wann ist es ein hyperaktives? Und das gibt die Studie nicht her. Also wir wissen nicht, wie die das unterschieden haben. Und auch wir auf Intensivstationen unterscheiden das ja eher nach Gefühl. Ist da einer am Randalieren oder liegt der da platsch im Bett? Aber genaue Kriterien gab es nicht. Keine weiteren Infos zu der Krankheitsschwere der Patientin, zu der sonstigen Medikation gar nichts. Und viele exkludierte Patientinnen, ja, und Interpretation, ich finde, die Daten passen zu den Daten der Studien, die wir so kennen. Ich glaube, wir sollten uns endlich mal nach anderen Medikamenten umgucken. Haldol scheint nicht die Lösung zu sein, auch wenn es beim Delir immer wieder rausgekramt wird. Und da gehe ich jetzt noch gar nicht drauf ein, dass es denn dann ja doch einen relevanten roten Handbrief gibt, wegen der QT-Zeitverlängerung und malignen Rhythmusstörungen. Man muss sagen, am Monitor auf Intensivstationen ist das eine relative Kontraindikation, aber dennoch eine relevante. Und wenn es dann auch nichts bringt gegen das Delir, dann sollten wir vielleicht gucken, was wir sonst so einsetzen.
Ja, das stimmt.
Gut. Okay. Habt ihr noch Anmerkungen? Sonst machen wir einfach weiter.
Nee, ich glaube, das ist irgendwie Haldol und Delir ist halt einfach nicht das optimale Medikament dafür. Ich meine, welche Medikamente sind schon optimal im Delir? Fast keines, muss man ja sagen. Weder für das Hyperaktive noch für das Hypoaktive. Aber irgendwie, ja.
Aber ich glaube, das ist doch auch ein Ausdruck dessen, dass wir uns halt einfach nicht zu helfen wissen, dass die meisten Leute wahrscheinlich wissen, dass Haldol eigentlich nicht der Renner ist, aber irgendwie gibt's halt auch nichts, was der Renner ist, also nehme ich es halt irgendwie trotzdem. Also ich glaube, wenn es halt das Medikament gäbe, was wirklich was bringen würde, dann würden sich diese Studien nicht so im Kreis drehen.
Das ja, mich würde mal interessieren,
und manchmal hast du halt die Leute, die es einfach brauchen, weil sie sich sonst irgendwas rausreißen. Ich kann das irgendwie schon verstehen, dass man sich dann hilflos fühlt und irgendwas machen will.
Hm. Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja.
Okay.
Was nehmt ihr auf euren Intensivstationen? Also wir nehmen kein Haldol, wir nehmen Risperidon. Wie ist es, also so als das, was am meisten Konsens hat?
Ja, Risperidon oder Dexmedetomidin.
Ja, okay, Dexmedetomidin nehmen wir auch viel.
Genau.
Bei uns ist das Ganze abhängig davon, wer da ist, was ganz gut und einfach hilft. Die Neurologen, die wir da jetzt mit dabei haben, weil die bei uns eine Stroke neu aufgemacht haben, die sind auch eher so Risperidon-Freunde. Und was sich jetzt irgendwie so ein bisschen eingeschlichen hat, was es jetzt gibt, ist das Lormetazepam, also Sedalam. Ja. Hm. Hat sich halt so eingeschlichen, will ich weder positiv noch negativ bewerten.
Ja.
Ist aber am Ende ein Benzo, oder?
Ja.
Also. Hm. Ines, Dana, wer macht weiter?
Soll ich mal machen?
Ja.
Kommen wir zu was völlig anderem. Benutzt ihr Desmopressin, Minerin?
Ja.
Ja,
ja.
Gut.
Ja.
Für was benutzt ihr Minerin?
Von Willebrand und Thrombozytopenie.
Mhm. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Aber macht natürlich auch Rückresorption, ne?
Genau. Und ich hatte mir Ewigkeiten vorgenommen, mal nachzugucken, wie die Evidenz ist. Und jetzt flog mir dieser Review hier in die Finger. Und es ist so weit, dass sich mein Handeln in Zukunft ändern wird dadurch. Also da sind mehrere Studien aufgezeigt, die doch dazu geführt haben, dass ich ein bisschen was anders machen werde in Zukunft. So, mein Review ist aus dem European Journal of Hematology von Mohinani und andere aus Januar 2023. Und der heißt Desmopressin as a hemostatic and blood-sparing agent in bleeding disorders. Bisschen allgemeines zu Desmopressin, wenn das der ein oder andere nicht so ganz gut kennt. Das ist das synthetische Analogon zum Vasopressin oder wird auch mal DDAVP genannt. Wie gesagt, ich kenne es vor allen Dingen unter dem Handelsnamen Minerin, andere Leute kennen es unter anderem. Eigentlich wirkt es antidiuretisch, vermindert also Durst und Harndrang und wird eigentlich beim Diabetes insipidus angewendet, also Diabetes insipidus centralis. Jetzt sind wir alle drei nicht diejenigen, die das, oder alle vier nicht diejenigen, die das unbedingt behandeln, sondern wir benutzen es tatsächlich wegen einer anderen Möglichkeit. Und zwar in der Gerinnungsmedizin hat es noch das besondere Feature, dass es die Ausschüttung von Willebrand-Faktor und Faktor 8 unterstützt und dementsprechend die Plättchenaggregation verbessert und die Blutungszeit verkürzt. Besondere Sache ist, man kann es ja intravenös geben, subkutan oder halt auch intranasal, was für Leute, die das chronisch brauchen, ein bisschen effektiver ist. Dosierungen sind bei mir, also ich benutze 0,3 Mikrogramm pro Kilogramm, wenn ich das IV geben möchte für den Patienten und gebe das dann als Kurzinfusion über 30 Minuten, glaube ich, sagt die Packungsbeilage. Intranasal habe ich es noch nie gegeben, wird gesprochen von 150 Mikrogramm, wenn jemand unter 50 Kilo wiegt und 300 Mikrogramm bei über 50 Kilogramm. Nebenwirkungen, die man so ein bisschen kennen muss. Irgendwie die Patienten können Flasch kriegen, knallrot anlaufen, Kopfschmerzen kriegen, tachykard werden. Und das, wo wir uns am meisten Sorgen machen, ist die Hyponatremie, die es auslösen kann. Gibt keinen richtigen Antidot, was das dann wieder aufheben würde. Und als absolute Kontraindikation, relative gibt es ja viele irgendwie, ist die Allergie- oder Hypersensitivitätsreaktion. So, jetzt dröselt dieses Review die Indikation und die Anwendungsbereiche auf und wann man die Studienlage sozusagen für einen Einsatz spricht. Und da sind so verschiedene Krankheitsbilder gegeben, beziehungsweise erstmal Zustände vorab. Es rät dazu, beim geriatrischen Patienten oder wenn jemand zum Beispiel auch Schleifendiuretika einnimmt und Komorbiditäten hat, sehr vorsichtig zu sein, weil die Patienten natürlich deutlich mehr auf so Flüssigkeitsverschiebung und Elektrolytentgleisung reagieren. Auch Thromboembolierisiko, vor allen Dingen so ein Myokardinfarkt zu bekommen, verdoppelt sich zum Beispiel, auch wenn man kardiochirurgischen Patienten Desmopressin verabreicht. Na gut, muss man auch sagen, die haben auch schon kardiochirurgische Patienten, glaube ich, haben von Haus auch schon, glaube ich, ein relativ großes Myokardinfarktrisiko. Aber geht so weiter. Case Report sagen auch, dass bei der Wegener-Granulomatose dann eine erhöhte Rate ist und aber relativ sicher in der Schwangerschaft anzuwenden. Weil Vasopressin, also im Gegensatz zu Vasopressin, bindet das Desmopressin nicht an den Vasopressin-Rezeptoren im Uterus. Dementsprechend kann unser Desmopressin auch keine vorzeitigen Wehen auslösen. Das ist der große Vorteil. So, jetzt kommen wir aber zu verschiedenen Erkrankungen und Konditionen. Fangen wir an mit der Hämophilie A, also quasi der Faktor 8-Mangel. Der einerseits zwar angeboren sein kann oder halt erworben. Und da zeigen die Studien ganz eindeutigen Vorteil bei milder Hämophilie, also eine Faktoraktivität von über 5-40%, oder halt beim Erworbenen, wenn die so einen geringen Hemmkörpernachweis haben. Und da ist Desmopressin in der Prophylaxe bei kleinen Eingriffen oder halt auch bei Blutungsepisoden sehr effektiv. Kann man im Vorfeld mal abklären, indem man den Patienten, wenn es denen gut geht, mal eine Testdosis gibt und zum Beispiel mal die Baseline von den Faktoren und nach 2 Stunden misst und halt auch guckt, sozusagen, dass sich das mindestens verdoppelt oder vervierfacht und sich über 6-12 Stunden halten kann, diese Verdopplung. Also Anwendung bei Hämophilie A, bei milder Hämophilie oder Faktor 8-Mangel ist empfohlen bei Desmopressin. Jetzt kommen wir zur Hämophilie B, das ist ja der Faktor 9-Mangel. Da ist keine Anwendung von Desmopressin hilfreich, weil er nicht den Neuner nicht mit ausschüttet. Also dementsprechend kann man es da bleiben lassen. Genauso bei hereditären hämorrhagischen Teleangiektasien, da hilft Desmopressin auch nicht. Kommen wir jetzt nochmal zum Faktor 11-Mangel. Faktor 11-Mangel, da gab es mal kleine Studien mit so nur 16 Patienten oder sowas und da sind die Faktoren signifikant angestiegen. Warum das genau passiert, konnte keiner genau sagen und erklären, aber man könnte es versuchen.
Das sind die besten Medikamente da.
Ja, genau ist ja wissen, bei Hälfte so von eurem Zeugs, was ihr so schafft. So, wichtigstes Anwendungsgebiet, was halt Thormeyer auch schon gesagt hat, ist von Willebrand-Syndrom. Da gibt es bekanntlicherweise unterschiedliche Typen. Und der häufigste ist dieser Typ 1, das sind so ungefähr 60% davon Willebrand-Patientinnen, die haben einfach einen verminderten Spiegel. Das ist sehr, sehr häufig auch in der Weltbevölkerung. Und hier zeigt es sich sehr hilfreich, das Desmopressin anzuwenden und es führt auch zu einer Verdopplung bis Vervierfachung der Level nach der Gabe von Desmopressin. Dann gibt's Typ 2, das sind diese qualitativen Defizite. Das heißt, ich krieg ein Molekül, was überhaupt nicht richtig funktioniert, zum Beispiel beim 2A, da hat's überhaupt keinen Effekt. Also das heißt, da schüttet mir dann irgendwas Kaputtes aus, was mir nicht richtig weiterhilft. Also dementsprechend ist es meistens eher schädlich, von Willebrand Typ 2 das Desmopressin zu geben. Beim Typ 2b kann es sogar eine Thrombopenie und Blutung auslösen. Also das sollte man auch geschmeidig bleiben lassen. Typ 2m setzt auch nur so defekte Moleküle frei, kann man lassen. Und es gibt noch so einen Typ 2n, der ist sehr, sehr selten und hat in einigen Case Reports mal möglicherweise einen Benefit gezeigt. Aber ehrlich gesagt, die Patienten, die ich mit von der Willebrand-Syndrom hatten, da hatte manchmal nicht mal drinstehen, welcher Typ es überhaupt ist. Also da kann man immer mal fragen, ob es vorher mal getestet worden ist. Also dementsprechend beim Typ 2 wäre ich sehr zurückhaltend. Typ 3 ist ja das vollständige Fehlen von Willebrand-Faktor. Dementsprechend, da kann ich auch nichts ausschütten, wenn ich dem Patienten das reintünche. Also das lohnt sich ja dann auch nicht zu geben. So, dann kann man sich nur überlegen, ich habe Patienten und erwarte vielleicht eine Blutung oder sowas ähnliches und möchte Blutprodukte einsparen. Könnte es da denn helfen, sozusagen? In randomisierten Doppelblindstudien konnte der Blutverlust um circa 9% gesenkt werden. Aber nicht wirklich die Blutprodukteanwendung, die konnte nicht wirklich reduziert werden. Etwas besser war der Effekt, wenn ich einen Patienten habe, der irgendwie ein Thrombozytenaggregationshemmer, meinetwegen Aspirin oder ähnliches verwendet hatte. Da konnte ich ein bisschen mehr Blutverlust einsparen durch das Desmopressin. Diese ganzen Studien waren aus der Kardiochirurgie, aber wenn wir uns orthopädische Patienten angeguckt haben, da war schon wieder der Effekt deutlich geringer. Also da hat sich nicht richtig gelohnt. Also es ist auch so ein Schulterzucken, kann man mal probieren, aber so richtig effektiv den großen Drill haben wir da nicht rausgefunden. So, jetzt kommt mein Fachgebiet, wo ich es immer gerne angewendet habe, und zwar bei Hirnblutungen. Wenn zu mir Patienten kamen, haben Aspirin geschluckt, haben irgendwie eine ICB oder ähnliches entwickelt, dann haben die sich ganz gerne mal von mir so ein Desmopressin eingefangen. Das werde ich in Zukunft lassen. Und zwar, Desmopressin verhinderte nicht irgendwie eine Hämatomexpansion nach Blutung unter Thrombozytenaggregationshemmer. Dementsprechend empfiehlt es nicht, also da werden wirklich mehrere Studien aufgeführt, das zu verwenden. Also schade, habe ich jahrelang gemacht, lasse ich ab in Zukunft. Dann gab es noch eine Besonderheit, ist jetzt vielleicht auch nicht unser typisches Patientenklientel, was wir jetzt von uns vier behandeln, das sind Blutungen unter Urämie. Also wenn ich Patienten habe mit einem Nierenausfall, die können ja aus verschiedenen Ecken bluten, aus Punktionsstellen, aus der Schleimhaut, ein subdurales Hämatom kriegen oder insgesamt verlängerte Blutungszeiten haben, Thrombozyten funktionieren nicht so richtig und haben dazu noch gerne noch so eine renale Anämie dazu. Das heißt, die können alle gerne irgendwo anfangen zu bluten. Wenn ich dann noch eine Dialyse drauf mache, dann bluten sie vielleicht noch ein bisschen mehr irgendwie, weil darunter muss ich auch noch antikoagulieren. Und da kam in Studien relativ das Desmopressin ganz gut weg. Also das konnte eindeutig die Blutungszeit verkürzen und auch diese Thrombozytenaggregation verbessern. Also da kann es unterstützend gegeben werden. So, dann gab es noch die Blutung unter Leberzirrhose. Leberzirrhose-Patienten haben ja irgendwie so ein Hin und Her. Die sind haben einerseits eine Hyperkoagulopathie, andererseits eine Hypokoagulopathie. Wenn du so einen portalen Hypertonus hast, dann führt das irgendwie zum Hypersplenismus. Da wandern die ganzen Plättchen in die Milz irgendwie und fehlen dir dann im peripheren Blut, also sind die Thrombozytopenien. Außer Faktor 8 und von Willebrand wird auch alles in der Leber an Faktoren gebildet. Ja, aber das, was nicht in der Leber gebildet wird, ist eigentlich hochreguliert bei diesen Patienten. Also das heißt, Leberzirrhotika haben wohl eher einen erhöhten Faktor 8 und von Willebrand. Das heißt, bringt auch nicht so richtig was, wenn ich den jetzt noch mehr zum Ausschütten bringe, weil, ich sag mal, das Zielprodukt quasi fehlt. Also hier ist zwar auch die Studienlage noch so ein bisschen uneindeutig, aber lehnt eher ab. So ein bisschen zusammenfassend. Also es ist frei verfügbar, das Paper. Es ist schön frei. Seid vorsichtig mit der Hyponatremie. Bei milder Hämophilie A, also Faktor 8 Mangel, könnt ihr geben. Hämophilie B macht keinen Sinn. Faktor 11 Mangel kann man erwägen. Patienten recht wenig. Irgendwie, warum es funktioniert, keine Ahnung. Beim Typ 1 von Willebrand Patientinnen geben, da kann es schön ausschütten. Typ 2 lasst es lieber. Typ 3 bringt nichts. Blutprodukte einsparen, klappt nicht so richtig dolle. Hirnblutung, Finger weg. Blutung unter Urämie könnt ihr geben. Und unter Leberzirrhose bringt nichts, bleiben lassen. Schönes Paper, kann ich jedem empfehlen. Ich bin deutlich klüger geworden.
Super spannend, also wirklich.
Ich würde gerne eine Sache sagen. Dir ist wegen einer Granulomatose über die Lippen gerutscht, kann
ja,
das sein?
Ja, soll man eigentlich, heißt es Polyangiitis.
Genau.
Oder wegen...
Granulomatöse Polyangiitis.
Ja, das ist mir eben nicht so, das hat das Gehirn nicht freigegeben. Eigentlich weiß ich das auch irgendwie und
gar nicht
soll man nicht mehr sagen.
Ich genau. würde gerne ja. uns so einen Hörer
in, warum
ja,
nicht?
Genau.
Nazi.
Ja, also das ist der Friedrich Wegener, NSDAP-Mitglied.
Ja.
Genau, also war halt zu dem Zeitpunkt, der hat das entdeckt. Es gibt keine eindeutigen Beweise, dass er das im Menschenversuch rausgefunden hat, aber wie haben die früher halt ihre...
Ja, weiß ich nicht so richtig bei denen.
Und ja. grundsätzlich wollen wir ja keine Eponyme mehr verwenden, sondern immer pathophysiologische Bezeichnung und deswegen ja sowieso die Namen raus. Genau.
Wie soll ich denn noch irgendwann mal irgendwas nach mir benennen?
Das ist was anderes, wenn du das benennst.
Ich möchte, weil es mir vorhin oder vermischt ist, nicht eingefallen ist, noch zwei Witze, die uns am Wochenende...
Oh Gott, kennst du den schon?
Genau, kennst du den schon. Wie erkennt man einen Herzchirurgen in der Disco? Brauchst du nicht, er wird's dir erzählen. Warum gibt's keine Herzchirurgen auf dem Mond? Weil es da niemand gibt, dem sie es erzählen können. So.
Okay.
Ich wollte nur aus der Nazi-Sparte raus. Dana, du hast so eine Studie.
Ach so, guter Übergang. Dana.
Also ich wollte zu Ines gerade noch was sagen. Erstens, gibt es da so eine Tabelle in diesem
Paper? Ja, es gibt Tabellen, zwei schöne Tabellen. Einerseits bezüglich diesen ganzen Koagulopathien, angeboren oder nicht angeboren und dann mit Zuständen. Und dann steht da genau hinter, kannst du machen oder nicht, bloß halt auf Englisch.
Ah, oh, das finde ich gut. Weil
ja,
das
ich liebe
ist ja
so
was
Paper.
Für so, ja, so klare Ansagen. So.
Ja, genau.
Und zweite Sache ist, das macht eine Tachyphylaxie bei dauerhaft.
Ja, das ist, genau, gut, dass du das noch ergänzt. Also,
das wollte ich nur noch mal sagen.
Es bringt es nicht, fünfmal zu geben. Dann.
Ja, genau. Ja,
weil, kann ich ja noch einmal dazu sagen, weil diese Weibel-Palade-Vesikel alle aufgeplatzt sind und dann kommt irgendwann nichts mehr hinterher. Da ist alles ausgeschüttet, was auszuschütten war, muss erstmal nachproduziert werden.
Wie bei Ecstasy.
Und Nitro, denke ich auch, ne? Weil, ja. War das nicht das auch irgendwie?
LSD ja. Auch.
Gut.
Gut. Schön.
Schön, dass jedem was einfällt.
Also, ich mach mal weiter. Was mache ich natürlich wieder für ein Thema?
Reanimation.
Yes, genau. Und zwar A Resuscitation of Older Adults in Norway, A Comparison of Survival and Outcome after Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Healthcare Institutions and at Home. Und zwar
was ist denn older, bitte?
Das nur kommt doch jetzt noch.
Warte doch mal.
Herring et al. Resuscitation im Juni 2023. Und im Endeffekt ist es ja schon irgendwie so, dass man, umso älter die PatientInnen sind, umso eher man sich denkt, ah, wird eh nichts. Ne? Also, wer hat das schon mal nicht so gedacht? Torben nickt. Und genau das haben sich die AutorInnen wahrscheinlich am ehesten bei dieser Fragestellung auch gedacht und deshalb in Norwegen mal so eine Analyse gestartet, dessen, was eigentlich so nach der Reanimation von älteren Menschen passiert. Und was haben sie gemacht? Sie haben eine Querschnittsstudie gemacht von Reanimationspatientinnen, durchgeführt zwischen 2015 und 2021. Und zwar nur von PatientInnen größer 60 Jahre, also elderly sind hier über 60, die einen Herzstillstand in Gesundheitseinrichtungen oder zu Hause erlitten haben. Wobei Gesundheitseinrichtungen, was das genau ist, sage ich später nochmal. Und zwar sind das eher so Einrichtungen, Nursing Homes und so weiter. Ich habe es mir aber später aufgeschrieben, deswegen. Hier, Healthcare Institutions wurde gruppiert als Nursing Home, Private Healthcare Facility, X-Ray Clinic and Psychiatric Center. Wie kann man das besser aussprechen? Torben? Okay, alles klar. Und dann wurden dann auch die Gründe für die Unterbrechung oder den Abbruch der Wiederbelebung durch den Rettungsdienst eben erfasst und dann verglichen, oder dann wurde das Überleben verglichen und das neurologische Outcome von den PatientInnen, die mit dem Rettungsdienst behandelt wurden und die Faktoren untersucht, mit denen das Überleben in Verbindung gebracht wurde. Mit Hilfe von multivariablen logistischen Regressionsanalyse. Zu den Ergebnissen. Insgesamt wurden 12.191 Fälle eingeschlossen. Davon leitete der Rettungsdienst in 10.340 Fällen, also 85% Reanimationsmaßnahmen ein. Im Paper, ein bisschen weiter unten steht da noch, warum wurde nicht begonnen. Das war folgendermaßen beschrieben. Entweder es war keine Reanimation, also die Patienten hatten doch irgendwie einen Kreislauf. Die Reanimation war schon primär in den Augen des Emergency Medical Service zum Scheitern verurteilt. Das steht da wirklich genau so drin. Was das genau heißt, wurde dann aber nicht genauer klassifiziert. DNR-Vorgaben von den PatientInnen, medizinische Gründe oder unknown. Und genau, nochmal so ein bisschen zum Hintergrund. Pro-Kopf-Inzidenz von OACA, zu dem der Rettungsdienst alarmiert wurde, betrug 267 pro 100.000 in Gesundheitseinrichtungen und 134 pro 100.000 zu Hause. Und am häufigsten wurde dann, laut diesem Paper, die Wiederbelebung aufgrund der Krankengeschichte abgebrochen. Das waren N gleich 1.251. Die Patientinnen in Gesundheitseinrichtungen waren im Schnitt 5 Jahre älter und auch öfter weiblich. In den Einrichtungen des Gesundheitswesens überlebten insgesamt 72 von 1.503, also 4,8% und PatientInnen bis zu 30 Tage und zu Hause waren es 752 von 8.837, also 8,5%. Sie fanden Überlebende insgesamt in allen Alterskohorten, sowohl in Gesundheitseinrichtungen als auch zu Hause und die meisten der 824 Überlebenden hatten auch ein gutes neurologisches Outcome mit einem CPC von 88%. Fand ich krass viel. Die Schlussfolgerungen, die die dann gezogen haben, waren, dass die Anamnese der häufigste Grund für den Rettungsdienst war, die Reanimation nicht zu beginnen oder fortzusetzen, was darauf hindeutet, dass in den Altersgruppen eine Diskussion über Patientenverfügungen und deren Dokumentation auf jeden Fall notwendig ist. Und wenn der Rettungsdienst Wiederbelebungsversuche unternahm, hatten die meisten Überlebenden dann aber auch ein gutes neurologisches Ergebnis, sowohl in Gesundheitseinrichtungen als auch zu Hause. Ein Unterpunkt in diesem Paper, und das fand ich ziemlich interessant, war The Unlikely Survivors. Also viele andere Studien, wie zum Beispiel die Reappropriate-Studie, zeigten so gut wie keine Überlebenden bei nicht schockbaren Initialrhythmen, was uns ja auch immer so suggeriert wird zumindest. Und in dieser Studie zeigten sich hingegen 324 Personen, die überlebt haben, nur mal so zum Nachdenken, weil wir halt irgendwie immer sagen, Erstrhythmus-Asystolie, die bleiben dann halt auch tot. Gar nicht so zu verachten, finde ich. Diskussionen und Limitationen für mich. In den ausgewerteten Daten haben die eine enorm hohe Witnessed Cardiac Arrest und auch eine hohe Bystander-CPR-Zahl. Und zwar deutlich höher auch als bei uns. Also da waren es auch irgendwie irgendwas um die 70% Witnessed und Bystander. Irgendwie so, also um den Dreh. Ich habe es mir nicht genau aufgeschrieben. Also
okay, also nur als Vergleich, wir sind in Deutschland bei Bystander CPR, wenn wir gute Daten haben, also gute Zahlen haben, dann bist du bei 15%,
genau.
Sonst bist du eher bei 10.
Ja.
Also.
Und wenn man also ein Out-of-Hospital Cardiac Arrest haben sollte, dann besser nicht in Deutschland. Das habe ich mir nochmal aufgeschrieben, dass ich das nochmal so sagen will. Das könnte halt auch die relativ guten neurologischen Outcomes in dieser Studie erklären, die ich eben schon für relativ hoch angesehen habe. Und für mich ist eben auch noch eine Limitation, dass die fehlende Unterscheidung, ob die Reanimation zu Hause oder in einer Gesundheitseinrichtung stattgefunden hat, wenn man die Gesamtzahlen sozusagen ansieht. Und insgesamt ist es aber schon, finde ich, ein spannendes Thema, weil das, was ich daraus so ein bisschen ziehe, ist, dass fitte Ältere, die jetzt nicht multimorbide sind, bei einem beobachteten Kreislaufstillstand und begonnener Laienreanimation eben dann doch auch davon profitieren können, wenn man die reanimiert.
Ja.
Cool.
Egal, ob sie jetzt vielleicht auch schon 80 sind.
Ja, aber also jetzt der Cut-off von 60 würde ich tatsächlich noch nicht als alt empfinden. Also
nee, ich auch nicht. Das fand ich auch in der Tat, könnte man auch nochmal sagen, dass das vielleicht einfach zu elderly, also 60 sind halt diejenigen, die auch noch arbeiten gehen. Also
ja.
Da zu sagen, jo, das sind jetzt irgendwie alles Alte.
Und oft ist es für mich auch so ein optischer Eindruck, also so
biologisches Alter.
Ja, genau, biologisches oder? Alter, gefühltes biologisches Alter. Aber wenn du jemanden siehst, da gibt es ja durchaus auch 80-Jährige, die noch echt fit wirken im Ganzen und die, bei denen du siehst, dass da einfach schon, ja, Verfall eingesetzt hat.
Also, ja. Also ich fand den Ansatz gut. Ich würde das gerne mal mit realistischen Daten aus Deutschland sehen, mit einer weniger hohen Bystander-CPR-Quote.
Ja.
Und auch vor allen Dingen einer weniger hohen überhaupt beobachteten Quote, weil auch das war sehr hoch in dem Paper, was ja irgendwie immer zu Limitationen führt in der Vergleichbarkeit zu dem, was wir hier haben. Nur zumindest fand ich irgendwie das Ganze schon ein spannender Ansatz, um da mal ein Augenmerk drauf zu lenken, weil wir ja immer älter werden als Gesellschaft.
Genau, wir werden als Gesellschaft immer älter und das ist ja genauso so eine Blackbox, die wir uns bauen, weil wir die Studien immer, also Frauen sind unterrepräsentiert, besonders Alte sind unterrepräsentiert, andere ethnische Gruppen sind unterrepräsentiert und es ist super, wenn man sich diesem annimmt.
Es gibt doch dieses Konzept der Kompression, der Morbidität, Mortalität, wie auch immer, dass wenn wir immer älter werden, wir länger gesund sind und dann diese ganzen Krankheiten zum Ende hinkommen, dann aber geballt. Das heißt also, wenn wir immer älter werden, ist ein 70-Jähriger vielleicht gar nicht mehr alt, weil wir werden ja 90 oder 95 oder wie auch immer. Dafür sind die 95-Jährigen halt mittlerweile viel, viel kränker als früher die Alten. Was ja auch wieder unterstreicht, dass Alter im Prinzip nur eine Zahl ist und relativ ist.
Aber eine insgesamt, also von der Anzahl her, relativ hohe Zahl, weil ich habe auf dem DAC gehört, dass die Zahl rein von der Zahl an Menschen die Älteren genau denen entspricht, die quasi wir als Kinder behandeln. Also von der Menge der Menschen. Und das fand ich irgendwie eine relativ krasse Zahl, dass wir halt so viele wirklich geriatrisch alte Patientinnen und Patienten haben im Vergleich zu denen, dass wir so viele Kinder behandeln. Also es ist wohl eine ähnlich hohe Zahl. Ich kann aber beide nicht nennen in absoluten Zahlen.
Okay.
Ja, das war mein Paper.
Dann möchte ich noch ein zweites Paper mitbringen und mal wieder den Pokal zurecht hier behalten. Es gibt ihn noch.
Du bist so großartig. Oh, komm.
Und diesmal, ich habe mir zunutze gemacht, Dana und ich, wer es auf Twitter oder Facebook verfolgt hat, wir sind in die Zukunft gereist bei unseren Vorträgen. Und wenn ich den DeLorean schon mal hier habe, dann bin ich, dachte ich, reise ich wieder in die Zukunft. Nicht so weit. Das Paper ist nämlich aus dem Oktober 2023. Und das
ein Preview.
Genau. Oder was? Es ist einfach nur ein Online-First-Paper, aber der Titel des Papers ist Etomidat as an Induction Agent for Endotracheal Intubation in Critical Ill Patients, a Meta-Analysis of Randomized Trials, Journal of Critical Care, Oktober 2023.
Und jeder würde jetzt denken, warum?
Lass es.
Genau, lass es. Jetzt bin ich gespannt, was dabei rauskommt.
Also, hat einer von euch Eto schon mal benutzt? Also, ich habe schon mal benutzt. Ja. Ines bestimmt auch, oder?
Ich bin damit groß geworden, ja.
Also man muss ja sagen, dass es hämodynamisch schon einige unglaublich charmante Eigenschaften hat. Wenn da nicht dieses eine große Problem wäre, die Nebenniereninsuffizienz. Und
ich habe mir mal überlegt, könnte man es Cushing-Patienten geben zur Einleitung? Wollte ich auch nochmal über nachgucken. Vielleicht weiß ja jemand was.
Ah, siehst du, man muss nur die richtigen Patienten auswählen. Ines denkt. Ja, das war eine von der Methode her eine Literatursuche. Die haben einfach Studien gesucht, die Eto mit irgendeinem anderen Induction Agent, also einem anderen Hypnotikum verglichen haben. ICU war das Setting, das musste auch sein, also keine OP-Patienten. Und ich bin gerade viel auf Intensivstation, deswegen fand ich das Paper interessant. Sie haben am Ende 11 Studien rausgenommen, alle doppelblind, alle randomisiert, alle kontrolliert. Und insgesamt fand ich gar nicht so viel, 2704 Patientinnen, die da berücksichtigt wurden. Und lange Rede, kurzer Sinn, Mortalität unter Eto 23%, ICU-Intubation, alle anderen Induction Agents zusammengefasst 20%. Ist signifikant. Also unter Eto sterben mehr. Number needed to harm bei Eto habe ich ausgerechnet 31. Also jeder 31. Nimmt Schaden dadurch, wenn wir Eto nehmen. Das bestätigt, muss man nicht groß drüber reden, das bestätigt die Ergebnisse, die wir so haben. Da sind natürlich auch viele Studien drin eingeflossen in diese Meta-Analyse. Aber auf ICU eher Finger weg vom Eto. Wobei man auch sagen muss, number needed to harm, wenn man jetzt nicht viel Erfahrung mit Narkose und Einleitung hat, vielleicht ist es dann auch besser, auf das Eto zurückzugreifen, bevor man ihn halt reanimationspflichtig spritzt mit Propofol. Also, nur so ein Gedanke. Alle sprachlos.
Jo.
Wir wollen jetzt alle nichts in favor für Eto sagen, wahrscheinlich.
Es war nice. Ich habe es ganz gerne benutzt, aber ich durfte auch Hes benutzen. Also von daher, das war.
Ja.
Da war alles noch nicht so verboten irgendwie.
Früher war alles besser.
Als ich im Herzzentrum gearbeitet habe, haben wir das tatsächlich noch häufiger genommen, vor allen Dingen für die Kardioversion. Ich weiß irgendwie, was mich halt am Eto so ein bisschen nervt, ist, dass es halt auch bei der Einmalgabe zu dieser Nebennierenrinden-Insuffizienz kommen kann. Aber wie Torben schon sagt, ich glaube schon, dass es Konstellationen gibt von ärztlichem Personal und Patientinnen, wo Eto Sinn machen kann. Also ich finde dieses Du-Du-Du, böse, 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 auf gar keinen Fall, das ist halt irgendwie auch nicht so der richtige Weg. Aber man sollte es halt nicht reihenweise verspritzen, so wie wir jetzt Propofol, aber also so ganz lassen würde ich es irgendwie eigentlich auch nicht.
Man muss sagen,
also ich finde es gut, dass man es noch da hat.
Ja, also da haben wir es auch. Und auch mit Propofol kannst du Leute ganz gut umbringen, muss man sagen. Besonders, wenn du nicht damit umgehen kannst. Also
im Zweifel auch deutlich schneller.
Ja, das stimmt. Man guckt halt dabei zu. Das tut man beim Eto halt
nicht.
Nicht so. Ja, okay. Also Finger weg vom Eto, auf ICU muss man leider dann doch lieber das Ketamin.
Okay, Codewort?
Codewort für den Journal Club ist Polyangiitis. Damit wir uns.
Oh, nee.
Damit
wir immer so kompliziert.
Oh.
Das ist, der muss es buchstabieren. Einmal.
Nein, ich will das Codewort nicht buchstabieren. Dann
googeln. Ich finde Polyangiitis super.
Ich wollte nur verfestigen, dass man es nicht mehr. Dann ist das.
Na gut, dann dafür mit der Begründung ist in Ordnung. Polyangiitis. So. Und ihr müsst selber gucken, wie man schreibt. Hauptsache, Dana gibt das nachher vernünftig ein irgendwie, damit das ja auch wieder hinhaut.
Ich google das selber.
Gut,